Kultur Talk, der Interview-Podcast mit Christopher Köhler. Backstage und unzensiert.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge vom Tour Talk mit Christopher Köhler. Christopher Köhler, das bin ich. Das ist ja ein Zufall und ich freue mich sehr, dass du auch jetzt wieder hier eingeschaltet hast beziehungsweise in deiner App auf Play gedrückt hast, um dir die neue Folge anzuhören. Vielen, vielen Dank, das freut mich sehr. Das Feedback ist bis jetzt auch sehr schön. Ich werde tatsächlich häufiger persönlich angesprochen auf den Podcast. Das bin ich gar nicht so gewöhnt von den alten Podcasts. Da kam immer relativ wenig, aber Der Tour Talk scheint zu gefallen und das freut mich persönlich natürlich sehr, weil ich mir hier auch immer Mühe geben möchte, um euch Gespräche zu zeigen, abzuspielen oder wie auch immer man das hier betitelt, die interessant sind, wo man vielleicht sogar raus was lernen kann oder man sich vielleicht wiedererkennt oder einfach nur unterhalten wird und jemanden etwas näher kennenlernt. Das gilt nämlich auch für mich, denn jeden Podcast-Partner, den ich interviewe, lerne ich auch näher kennen, auch wenn es Personen sind, die ich vielleicht auch schon kenne, aber man unterhält sich ja selten mal so eine Stunde nur über den Werdegang konzentriert, dass man hier immer auch ich was Neues erfahre. In der heutigen Podcast-Folge ist zu Gast Tom Duval. Und zwar ist Tom ein Magier, ein Mentalist, aber auch Hypnotiseur. Aber er hypnotisiert nicht nur auf der Bühne, sondern er hat auch eine Hypnosepraxis, wo er entsprechend auch coacht. Und das ist alles eine sehr, sehr interessante Geschichte. Tom kenne ich eigentlich auch nur über das Internet und über relativ viele Telefonate mittlerweile, weil wir zusammen ein Projekt machen wollten, es aus organisatorischen Gründen tatsächlich nicht dazu kam. Dennoch sind wir noch im guten Kontakt. Und was heißt dennoch? Also gibt gar keinen Grund, aber wir sind noch in guten Kontakt und er hat auch Bock gehabt auf den Podcast. Das war sein erstes Podcast-Interview, für ihn auch direkt eine Premiere und er spricht über seinen Werdegang. Wie soll es im Tour Talk anders sein? Wie er zur Zauberei gekommen ist, über die Zauberei zur Mentalmagie, was er an der Mentalmagie so toll findet, warum er Firmenauftritte macht, warum er jetzt aber auch mit seinem Soloprogramm auf Tour ist, warum er eine Hypnosepraxis hat, auch gerade in den aktuellen Zeiten, warum es wichtiger ist denn je, wie er das alles überhaupt unter einen Hut bekommt. Das ist ja auch mal ganz interessant, er macht so vieles auf einmal und wie er das alles organisiert mit seiner Familie, weil er auch noch Vater ist, das erzählt er alles im Podcast. Seine schlimmsten Auftritte, seine tollsten Auftritte, auch das wird besprochen. Und ich wünsche dir jetzt noch ganz viel Spaß mit der heutigen Tour-Talk-Folge mit Tom Duval. Viel Spaß. Mir gegenüber sitzt jetzt virtuell sozusagen Tom Duval. Herzlich willkommen im Tour-Talk.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier. Vielen Dank.
Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst. Bevor wir jetzt überhaupt loslegen, mache ich immer eine kleine Kennenlernrunde mit den Hörern, als auch ich dich kennenlernen, und zwar eine kleine Speed-Dating-Runde. Und ich werde dich jetzt einfach ein paar Fakten abfragen, relativ schnell, und du haust einfach die entsprechende Antwort rein. Und dann geht's auch erst richtig los.
Okay.
Bist du bereit?
Ja.
Dann geht die Speed-Dating-Runde jetzt los, und zwar der Name erstmal.
Der Name, der kommt tatsächlich von einer meiner Mentoren. Kierker hat den damals mir vorgeschlagen. Da war ich sage und schreibe, ich glaube 17 Jahre alt, 18 Jahre, so um den Dreh. So lange habe ich den schon.
Ach was. Also es ist ein Künstlername.
Ja, es ist ein Künstlername, genau. Also mein richtiger Name ist Thomas Dünnewald. Davon ist der Künstlername abgeleitet worden. Und Tom Duval kommt so ein bisschen aus dem Französischen, repräsentiert vielleicht auch so ein bisschen so die Art und Weise der Show und hört sich einfach besser an. Und die Leute haben da einen ganz guten Wiedererkennungswert.
Mit dem. Ja, das stimmt. Dein Alter?
Muss ich erst mal überlegen. 44. Also, je älter man wird, je weniger möchte man drüber nachdenken.
Ja, das stimmt. Dein Beruf?
Zauberkünstler und mittlerweile auch Hypnosecoach.
Wo geboren?
Duisburg.
Wo heute lebend?
Duisburg.
Single oder vergeben?
Verheiratet.
Dein Spitzname?
Tom.
Welches Emoji wärst du? Jetzt wird's interessant.
Welches Emoji? Ich glaube, der mit dem zwinkernden Auge.
Ah ja, warum?
Ja, immer so einen kleinen Schelm im Nacken vielleicht und repräsentiert auch so ein bisschen so die, ja, die Illusion, die Magie, die Zauberkunst, die Tricktechnik vielleicht, das Gedankenlesen.
Okay. Dein Lieblingsfilm?
Star Wars.
Ach was. Ja. Welcher von den ganzen, von dieser unglaublich langen Reihe mittlerweile?
Die ältesten Filme, also die wirklich so in die 70er und 80er entstanden sind, weil damit habe ich auch so meine Kindheit verbracht und die sind schon toll.
Süßes oder salziges Popcorn?
Salziges, auf jeden Fall.
Ernsthaft? Du bist der Erste, der salzig sagt?
Ja, habe ich gestern Abend erst gegessen, wirklich. Ich bin ein absoluter Fan von.
In den USA gibt es ja nur salziges.
Ja? Ehrlich? Das wusste ich nicht.
Ja, ja, genau. In den USA im Kino bekommst du nur salziges Popcorn. Ach, krass. hast du eine Lieblingsserie oder eine Lieblingssitcom?
Nein, ich gucke gar nicht so oft Fernsehen. Fällt mir jetzt spontan auch gar keine ein. Nee, habe ich gar nicht.
Okay, aber eine Lieblingsband vielleicht?
Eine Lieblingsband? Chromeo.
Die höre ich ganz gerne.
Chromeo, die machen so Synthesizer-Pop aus der USA.
Okay. Ja. Ah, okay, muss ich mal anhören vielleicht. Wenn du eine Superkraft hättest, wäre das?
Ich überlege gerade Fliegen vielleicht. Ich meine, Gedanken lesen kann ich ja schon.
Eben.
Fliegen wäre doch gar nicht so schlecht.
Ja, Fliegen habe ich auch in einer vergangenen Folge mal gesagt. Das wäre, glaube ich, echt cool. Seit Copperfield im Fernsehen das gemacht hat, glaube ich, habe ich den Traum auch. Dein größter Erfolg, ob privat oder beruflich, kannst du entscheiden.
Privat sicherlich meine Familie, Frau und die beiden Kinder. Beruflich mein größter Erfolg, sicherlich mit der Zauberkunst. Einfach die Firmen-Events, die schönen, tollen Momente einfach, die man mit den Leuten verbringt. Ich glaube, dieses Gefühl einfach zu haben, eine Menge begeistern zu können. Also das ist für mich schon ein ziemlich großer Erfolg. Ne? Also muss nicht die riesen Bühne sein, aber einfach der Moment, wenn man dann strahlende Gesichter bei den Leuten sieht, ich denke, das sind so die Erfolge, die mir noch im Kopf geblieben sind.
Dann ist die Speed-Dating-Runde schon beendet. Dann wissen wir schon mal ein bisschen über dich. Jetzt würden wir mal tiefer einsteigen sozusagen.
Gerne.
Du machst jetzt deine Kunst seit 25 Jahren auf der Bühne und seit 12 hauptberuflich.
Ja.
Du machst aber ziemlich viel. Du sagst, du bist Zauberkünstler, du bist Magier, du bist aber auch Mentalist. Mhm. Du machst Close-Up-Zauberei, also gehst an die Tische von Events oder so und zauberst da mit den Leuten ganz nah dran. Und hast aber auch eine Hypnose-Praxis und machst auch Hypnose auf der Bühne. So, das ist ja alles ziemlich viel. Jetzt würde ich gerne mit dir mal so alles so durchgehen, wie du zu den ganzen einzelnen Sachen gekommen bist, was dir am meisten Spaß macht und dann Werdegang einfach mal so zu hören, weil es ja alles auch sehr unterschiedliche Sachen zum Teil ja auch sind.
Genau, es hat also tatsächlich 1995 mit meinem allerersten Auftritt begonnen. Also ich habe so 93, muss das gewesen sein, eigentlich angefangen, mich für Zauberkunst zu interessieren. Das war auch so die Zeit, wo David Copperfield so ins Fernsehen kam.
Ja, genau.
Genau, und also väterlicherseits stamme ich ja eigentlich von der Zirkusfamilie ab. Also Zirkus Althoff, ganz weit väterlicherseits. Mein Vater war nie Artist, aber die ganzen Onkels, Tanten, Oma, Uroma, die waren tatsächlich alle beim Zirkus, aber ich habe die nie kennengelernt. Also mein Vater kannte die alle und die waren auch alle irgendwie mit Zirkuskunst, Artistik verbunden. Mein Vater, wie gesagt, nicht. Aber der hat mir als Kind schon immer so kleine Zaubertricks gezeigt. So Zigarette im Taschentuch, verschwinden lassen, solche Sachen. Fand ich immer toll, konnte da aber nicht viel mit anfangen. Und so 93, da kamen so die ersten großen Shows auch im Fernsehen. Man konnte Siegfried und Roy sehen. Copperfield kam nach Deutschland erstmals. Das war so eine Zeit, wo das wieder so ein bisschen aufgelebt hat. Und dann hatte ich eigentlich meinen Vater gefragt, Mensch, du hast mir auch damals auch immer sowas gezeigt. Wo kann man sowas lernen? Oder wo findet man da irgendwie Bücher? Und dann hat er mir damals einen Fachhandel für Scherzartikel und Zauberkunst mitgeteilt. Und da habe ich mir damals so das ist tatsächlich so das erste Zauberbuch oder vielmehr Katalog bestellt. Damals gab es ja noch Kataloge, da gab es noch gar kein Internet.
Ja.
Dann ging das so langsam los. Ich habe mir so ganz einfache Sachen bestellt. Also wirklich Zauberbücher, kleine Zaubertricks, Kartentricks. Wirklich so Klassiker, ganz, ganz einfach für Anfänger. Und begeisternd habe ich dann halt immer auch so die Shows von Copperfield geguckt und das lief dann so parallel und ich habe mich immer mehr dafür interessiert. Und dann ging es natürlich dann auch weiter, dann habe ich mir die Fachzeitschrift bestellt für Zauberkunst. Dann waren da Annoncen drin von anderen Zauberhändlern aus der USA und dann ist das wirklich so gewachsen. Habe mir dann wirklich auch die ersten DVDs und Bücher aus der USA kommen lassen, wirklich noch so Dollars im Umschlag gesteckt und in die USA geschickt so ungefähr. Ja. Und dann kam das irgendwie, ich habe das dann, die Tricks dann auch gelernt und geguckt und gemacht und immer wieder weiter gewachsen. Dann kamen so die ersten Seminare, das ist dann wirklich so ganz langsam peu à peu gewachsen. Und das war jetzt 1994 muss das gewesen sein, hatte ich zum ersten Mal Kontakt mit dem Amateur Zauberring Deutschland e.V.
Den kenne ich gar nicht.
Ja, der ist jetzt nicht so bekannt gewesen, aber der war sehr aktiv gewesen. Also der ist in Duisburg damals angesiedelt gewesen. Es hat damals der Vilgado ins Leben gerufen. Es waren auch tatsächlich nur Amateure dort im Verein vertreten. Und das war ganz bei mir in der Nähe. Und ich war damals auf einer Händlermesse von einem damals ganz bekannten Zauberhändler Heinz Ruthert aus Duisburg. Und da habe ich ihn halt kennengelernt und wir hatten so Gespräche geführt. Ja, komm doch mal vorbei, schau mal, wir üben auch und wir trainieren, wir machen regelmäßig Programme für Erwachsene, für Kinder. Wir sind ein sehr aktiver Verein. Und es war tatsächlich so, dass ich wirklich 6 Monate, 4 Monate später meinen ersten Auftritt auf der Bühne hatte. Also ich bin dort regelmäßig zu den Treffen gegangen, so ganz klassisch mit Kaffee und Zaubertricks zeigen. Und es war tatsächlich so, dass der Amateurzauberring aber optimale Räume hatte. Die waren damals im Kultur- und Freizeitzentrum angesiedelt mit einer wunderschönen Bühne, ein wunderschönes Zauberkabinett, so nannte sich das damals. Und dort habe ich echt meine ersten Tricks gelernt, so wirklich die erste Bühnendarstellung gelernt, wie guckt man überhaupt ins Publikum, wie redet man überhaupt mit den Leuten, wie schneidet man die Musik richtig zu einem Zauberkunststück. Und das ging dann wirklich hoppla hopp, wie gesagt, so nach 4 bis 6 Monate stand ich dann tatsächlich bei einem Zauberkongress auf der Bühne im Nachmittagsprogramm und hatte wirklich eine musikalische Darbietung, Dauer vielleicht, ich weiß nicht, 4-5 Minuten mit Musik begleitet. Das war so ein Kunststück, wo ich halt Seile zerschnitten habe, wieder zusammengesetzt habe. Und da hatte ich wirklich so meinen allerersten Auftritt. Und das hat mich so fasziniert, die Leute zu begeistern. Denen hat es auch gefallen, dass das eigentlich so der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, dran zu bleiben, weiterzumachen. Und dann ist die ganze Sache weiter gewachsen. Ne? Also irgendwann habe ich dann auch mal an der Meisterschaft vom Magischen Zirkel von Deutschland teilgenommen. Und bevor ich halt Mitglied wurde und habe dann auch die Vorentscheidung zur Deutschen Meisterschaft auch gewonnen in der Sparte Manipulation, das müsste 2007 gewesen sein, da hatte ich also auch eine ganz klassische Bühnendarbietung, eigentlich was komplett anderes als das, was ich heute mache. Ja. Ich stand halt auf der Bühne, so ganz klassisch, wie man sich das so vorstellen kann, Karten erscheinen, Karten verschwinden, lebende Tauben sind erschienen, verschwunden und sowas. Und habe damals auch die punkthöchste Darbietung in Manipulation bekommen. Und das hatte ich aber damals noch nicht hauptberuflich gemacht. Und beruflich war ich damals noch so eingespannt, dass ich gar nicht an der eigentlichen deutschen Meisterschaft mitgemacht habe. Ich habe zwar bei der deutschen Meisterschaft halt, wie gesagt, die Zulassung zur eigentlichen deutschen Meisterschaft bekommen durch die Vorentscheidung, aber habe die deutsche Meisterschaft nie wahrgenommen. Weil ich auch immer so einen Eindruck hatte, ja gut, es ist die Nummer wurde jetzt gut bewertet, aber sie war nicht sehr originell. Das ist wirklich eine klassische Nummer gewesen. Ja. Und das war jetzt wirklich eine Nummer, die man in Anführungsstrichen, sage ich mal, für Laienpublikum gut zeigen konnte. Aber das war keine Kongressnummer. Ne? Also das, was so eine Jury eigentlich erwartet, wo man sagt, das ist so originell, da geben wir jetzt den deutschen Meister für oder den deutschen Vizemeister für.
Aber was hast du beruflich gemacht zu dem Zeitpunkt?
Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Altenpflege. Also ich bin gelernter Altenpfleger, habe auch lange im Pflegeheim und auch im Krankenhaus gearbeitet als Pflegefachkraft. Und das war damals auch so die Zeit, wo ich da extrem eingebunden war. Und da habe ich auch nicht so diesen Freiraum eigentlich gehabt. Ja. Und deswegen habe ich das dann auch nicht wahrgenommen. Und bin aber trotzdem immer so mit dem Herzen dabei geblieben, habe immer nebenbei noch Auftritte gemacht, soweit ich konnte. Und habe auch versucht, neue Ideen zu entwickeln. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, dass man mit einem reinen Bühnenprogramm, was eigentlich so mit Musik untermalt ist, also so ein klassisches Varieté-Programm, Gala-Programm, es natürlich sehr schwierig ist, jetzt auch Firmen-Events zu bestreiten oder auch wirklich Privatveranstaltungen, weil diese klassischen Varieté-Shows, die sind maximal so 7 Minuten. Und wenn man natürlich jemanden sagt, der jetzt anfragt für eine Hochzeit, für ein Firmen-Event, ja, wie lange geht die Show denn? Und man sagt 7 Minuten, dann sage ich natürlich, ja, ist ein bisschen wenig. Wir hätten sie gerne für eine ganze Stunde. Weil viele natürlich auch nicht den Unterschied einfach kennen. Das ist wirklich eine Show fürs Varieté gewesen, für eine Gala. Und dann habe ich halt umgedacht und habe mich mit Close-Up Magic halt befasst.
Also aber hast du auch, dann Varietés gespielt damit deinem Act?
Ich habe tatsächlich mal beim Tag der offenen Tür vom Apollo Varieté die Show gespielt. Ich bin damals auf, das war glaube ich die Geburtstagfeier von Astor, ist auch ein relativ bekannter Maler gewesen. Mavelli war im Publikum, da habe ich auch die Show bei einer Gala gespielt, eigentlich auch viel für Fachpublikum, also wirklich so, so Zauberkunstgalas und sowas, weil das halt so eine, dafür halt eben prädestiniert gewesen ist, die Form und die Art der Show. Aber ich habe sie sehr selten eigentlich, wie gesagt, für Firmen-Events oder für Privatveranstaltungen gespielt, aufgrund der Kürze einfach, weil die da einfach nicht eingepasst hat. Und dann,
erzähl weiter, dann kam die Firmenanfrage, kam dann, hast du Close-Up-Zauberei dann angeboten.
Genau, also mit Close-Up-Magie ging es dann los. Ich habe mich mit Close-Up-Magie befasst und auch mit Sprechzauberkunst. Also es war ja eine musikalische Darbietung. Entschuldigung. Und habe halt eine Show entwickelt, die wirklich auch so 30 Minuten ging. Mit klassischen Illusionen, klassischer Zauberkunst auch, die aber so ein bisschen moderner inszeniert einfach gewesen ist. Ne? Also man hat dann so Tische schweben lassen und Leute nach vorne geholt, interaktiv mit denen gezaubert, situative Komik mit reingebracht. Und das habe ich auch einige Jahre so gemacht. Das lief auch gut. Und ja, irgendwann ist dann halt meine Tochter geboren. Die ist jetzt 12 geworden und habe eigentlich die Elternzeit genommen und hatte dort eigentlich die Möglichkeit, wirklich diese ganzen Auftritte auch wirklich anzunehmen und auch fest zu buchen, weil vorher war das kaum möglich im Wechseldienst, wenn man in der Pflege arbeitet. Da kann man eigentlich gar keinen Auftrag oder Auftritt annehmen, der jetzt ein halbes Jahr vorher oder ein Jahr vorher in Planung ist. In der Elternzeit hat es funktioniert und ich habe dann halt recht viele Auftritte gemacht und stand dann vor der Entscheidung, was machst du jetzt? Bleibst du dabei? Oder gehst du wieder zurück? Und ich bin dabei geblieben und habe es eigentlich bis heute nicht bereut. Auch jetzt trotz Corona, wo es halt den Künstlern und der Veranstaltungsbranche eigentlich schlecht ging, trotzdem habe ich es nicht bereut. Es war eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. Und habe dann im Laufe der Zeit versucht, die Bühnenshow, die eine reine Zaubershow auch war, Illusionsshow, Sprechzauberkunstnummer, so umzugestalten, dass das mehr auf meine Persönlichkeit passt. Und auch so umzugestalten, dass man vielleicht so eine persönliche Note noch reinbringt. Und das war eigentlich so die Mentalmagie. Also dieser Mentalist, dieser Gedankenleser, der ohne viele Requisiten, mit kaum Requisiten aus dem Nichts in jeder Situation eine Show machen kann. Also sei es eine große Bühne, sei es eine kleine Bühne, sei es drin, sei es draußen, sei es ein Firmen-Event, Hochzeit, Geburtstag, Messeveranstaltung. Und dann habe ich mich eigentlich mit Mentalmagie befasst. Mich hat es auch unheimlich interessiert, wie man ein Publikum unterhalten kann, ohne viel Aufwand und ohne große Requisiten. Einfach nur mit dem Mensch selber, mit den Leuten selber, die sich im Publikum befinden, spontan Dinge zu machen. Und da ist mir halt eben aufgefallen, dass die Leute nicht nur verblüfft gewesen sind, wie bei der normalen Zaubershow, die ich vorher gezeigt habe, sondern war nachher auch ratlos, weil die sich gefragt haben, kann er das denn jetzt wirklich? Ist das jetzt Psychologie? Ist das jetzt eine Illusion? Es ist ja tatsächlich eine Mischung aus vielen Komponenten. Also der Mentalist ist ja eine Mischung aus Illusionist, Psychologe, sage ich mal, Körpersprachenleser. Das wird halt so kombiniert, dass der Zuschauer natürlich nie genau weiß, wo ist jetzt die Gewichtung. Und das hat mich unheimlich fasziniert, dass die Leute wirklich auch noch lange Zeit darüber gegrübelt haben und viele, viele Fragen gestellt haben. Und das habe ich eigentlich bis heute dann durchgezogen, dass eigentlich die Bühnenshow eine Mentalshow ist und der Walking Act, also mitten im Publikum, an den Tischen, von Gruppe zu Gruppe, eigentlich die Close-Up-Magic ist, die dann auch wirklich rein visuell ist, wo die Leute nicht viel überlegen müssen, sondern innerhalb von Sekunden sofort im Thema sind und sich dann fragen, was war das denn jetzt, wo kommt die Flamme her, wo kommt jetzt auf einmal, ich sag mal, ein Eiswürfel aus einer brennenden Flamme her und sowas, wo man eigentlich nicht viel drüber nachdenken muss, wo man sofort mitten im Thema ist, um die Leute sofort zu bekommen. Und die beiden Komponenten, also aus Mentalist und Close-Up-Magier, ja, die habe ich bis heute beibehalten. Und aus der Mentalshow ist eigentlich die Sache mit der Hypnose dann noch entstanden. Ich habe mich dann irgendwann natürlich ganz intensiv mit Mentalmagie dann auch befasst und bin dann natürlich auch nicht an der Hypnose vorbeigekommen und habe das eigentlich nie geglaubt. Ich habe immer gedacht, kann gar nicht möglich sein, das ist irgendwie noch so ein Trick hinter. Es kann nicht möglich sein, dass einer auf der Bühne seinen Vornamen vorübergehend vergisst. Ja. Das kann nicht möglich sein. Ich habe da viele Bücher gelesen und habe das dann zwar verstanden, dass es doch möglich sein kann, aber habe es irgendwie immer noch nicht geglaubt. Und irgendwann das müsste, ich glaube 2014 war das, habe ich meine erste Hypnose-Ausbildung gemacht. Das war beim Aaron, beim Andreas Ahrenfeld, der auch jahrelang eine Show im Moviepark hatte.
Ja, genau.
Und da habe ich den ersten Grundkurs gemacht in Hypnose und wollte dann auch das selber mal erfahren. Und am letzten Ausbildungstag hat er mich dann auch tatsächlich hypnotisiert. Und ich fand das schon wirklich unfassbar, wie schnell man auch in eine tiefe Entspannung hineingehen kann. Das habe ich auch nicht so geglaubt. Und er hat dann zu mir gesagt, wenn ich jetzt gleich an die Stirn tippe, dann wirst du vorübergehend deinen Vornamen vergessen. Der ist nicht weg, der verschwindet nur in den Tiefen deines Unterbewusstseins. Und in diesem Moment war mir eigentlich klar, ich heiße Thomas. Wenn ich gleich die Augen aufmache, dann werde ich sagen, ja, tut mir leid, hat nicht funktioniert. Ja. Er tippt mir an die Stirn, ich mache die Augen auf und er fragt mich, wie heißt du? Und ich will gerade meinen Namen sagen und musste furchtbar anfangen zu lachen, weil ich den nicht rausbekommen habe.
Ja, krass.
Und das fand ich so unfassbar, dass mich das Thema Hypnose gar nicht mehr losgelassen hat. Und dann habe ich auch mehrere Kurse noch besucht, also auch jetzt beim Andreas halt eben, den Blitzhypnosekurs und dann auch noch einen Masterkurs bei ihm und habe daraufhin eigentlich mich auch mit therapeutischer Hypnose befasst, beziehungsweise mit Hypnose im Coaching-Bereich. Das ist dann halt wie so eine Kette gewesen, ne? So vom Close-Up-Magie dann zur Mentalmagie, von der Mentalmagie zur Hypnose, von der Hypnose auf der Bühne, die ja eigentlich nur eine Demonstration ist, hin zur Hypnose, die im Coaching- und therapeutischen Bereich verwendet wird. Und dann noch am Termedius-Institut für therapeutische Hypnose noch Kurse gebucht mit speziellen Hypnosetechniken, habe mich dann auch mit Kinderhypnose befasst und habe dann eigentlich angefangen, auch Künstlerkollegen, aber auch Leute aus dem Bekanntenbereich zu coachen mit Hypnose, die sich in der Persönlichkeit verändern wollten, aber auch so klassische Sachen halt eben wollten, wie Raucherentwöhnung, Gewichtsabnahme, Sporthypnosen, ne, Tiefenentspannung und sowas, Stressabbau. Und habe das eine Zeit lang immer gemacht und habe dann stundenweise halt auch immer Räume angemietet. Hatte jetzt die letzten 3 Jahre auch einen Raum, den ich regelmäßig immer wieder angemietet habe und dort sozusagen auch meine Coachings durchgeführt habe als Hypnose-Coaching-Praxis. Und das hat sich dann wiederum so entwickelt, die letzten 3 Jahre, dass ich jetzt vor kurzem, also jetzt vor knapp 4 Wochen, eine eigene Praxis hier in Duisburg habe, die ich betreibe, wo ich dann auch diese Coachings weiterführe. Hypnose. Es kommen auch viele Künstlerkollegen zu mir, also jetzt nicht nur Zauberkünstler, Magier, sondern auch andere von Bands, Sänger oder auch Artisten, die sagen, ich möchte mal gerne zum Coaching kommen, ich möchte mich besser verbinden, ich will Stress abbauen, ich habe dies oder andere Probleme, was jetzt im nicht-medizinischen Bereich halt ist, weil die Hypnose, die ich halt aktuell anbiete, fällt halt in den nicht-medizinischen Bereich, also ins Coaching, weil für die medizinische Hypnose benötigt man wieder eine Heilerlaubnis. Also Ärzte und Heilpraktiker dürfen halt eben auch Ängste und die anderen Sachen halt eben behandeln, der Coach nicht. Und das wiederum führte wieder dazu, dass ich mir die Frage gestellt habe, was möchtest du denn jetzt machen? Willst du da weiter einsteigen? Natürlich möchte ich weiter auf der Bühne stehen, aber gerade jetzt auch so durch Corona bedingt habe ich dann die Entscheidung getroffen, jetzt auch noch die Weiterbildung zu machen zum Heilpraktiker für Psychotherapie, sodass die Hypnosepraxis noch so ein bisschen breiter aufgestellt werden kann. Und nebenbei natürlich auch trotzdem immer noch die Auftritte laufen und das kann ich dann halt eben selber steuern, ne? Also wo die Gewichtung jetzt liegt. Und ich denke jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit mit Corona, denke ich, ist das ein ganz gutes Standbein und beide Sachen mache ich nach wie vor sehr gerne und bin dann auch mit Herzblut dabei. Ne?
Wie kriegst du das denn alles unter einem Hut? Also du bist ja auch noch Familienvater von 2 Kids und ja auch noch Ehemann und dann machst du noch, bist ja sowieso dann auf Tour mit deinen Shows und noch die Praxis. Wie hast du da so Tage, wo du sagst, so von Montag bis Mittwoch mache ich jetzt Praxistage, und Donnerstag bis Sonntag sind Auftrittstage und wann ist dann mal der private Tom dann mal irgendwie am Start? Wie kriegst du das alles unter einem Hut?
Ja, es ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Es ist ja so, meine Frau ist ja auch noch berufstätig, kommt ja auch aus dem Pflegebereich, ist aber nur Teilzeitkraft. Und bei mir ist es wirklich so, morgens aufstehen, die Kinder sozusagen zur Bushaltestelle bringen. Wenn die in der Schule sind, fahre ich zur Praxis und mache die Coachings.
Ja.
Abends, wenn Auftritte anfallen, mache ich die Shows. Am Wochenende mache ich gar keine Praxis, mache ich auch die Auftritte letztendlich. Und das halt unter einem Hut zu bekommen, ist manchmal nicht ganz leicht, aber man kann das schon so ein bisschen steuern. Das ist der Vorteil, ne? Also die Zügel habe ich letztendlich in der Hand und kann gucken, ja, wie mache ich das. Die Auftritte, die Anfragen kommen ja meistens rechtzeitig und meistens sind es ja wirklich donnerstags, freitags, samstags, hin und wieder auch mal sonntags. Und da kann ich halt eben steuern und gucken, fülle ich jetzt die Lücken wirklich noch mit Terminen für die Coachings, also in meiner Praxis, nachmittags. Vormittags sind seltene Auftritte, hin und wieder vielleicht mal eine Messeveranstaltung, aber die sind ja jetzt durch Corona auch fast alle weggefallen. Da kann man halt eben schauen, dass man so ein bisschen, dass die Sache steuert. Also das klappt schon ganz gut. Ist natürlich ganz stressig manchmal hin und wieder, weil die Kinder natürlich auch ihre Beschäftigung haben möchten und das Privatleben natürlich auch noch da ist. Da muss man natürlich auch noch die Lücken reinsetzen. Aber im Großen und Ganzen geht das eigentlich. Also mir gefällt das immer ganz gut, wenn ich das auch selber entscheiden kann und einteilen kann, wo ich jetzt welchen Termin wie setze. Und bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut.
Du brauchst die Abwechslung, kann das sein? Ich glaube, du brauchst so ganz viele Sachen, oder?
Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Also ich habe jetzt jahrelang auch die Shows gemacht und die ich nach wie vor auch gerne mache, aber es ist auch so ein Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt brauchst du irgendwie, glaube ich, nochmal was anderes, nochmal eine neue Herausforderung, und das war das halt auch mit der Hypnose. Und obwohl es ja eigentlich aus der Show entstanden ist und wo man auch mal wieder umdenken musste. Und das ist mir in der Corona-Zeit ganz extrem aufgefallen, wie alles so zur Ruhe gekommen ist, ne? Also wir waren im Lockdown gewesen, es war Totenstille, es war nichts und man konnte viel drüber nachdenken. Und da ist das eigentlich so gewachsen, auch immer etwas zu suchen, wo man jetzt sich selber auch einfach mal wieder fordern muss und wo man vielleicht auch mal neuen Input irgendwie kriegt, auf eine andere Art und Weise. Und das ist bei meinen Shows auch ganz oft so gewesen. Wenn ich die eine Zeit lang halt gespielt habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, da muss was Neues rein. Ne? Also ich meine, das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man jetzt monatelang, jahrelang immer so den gleichen Ablauf auf der Bühne hat. Oh, die Leute sagen jedes Mal, ist toll, aber selber sagt man, das ist auch bei den Sängern. Also wenn die jetzt 30 Jahre den gleichen Schlager singen, dann sagen die auch
nicht mehr. Das ist so Varieté-Acts, ne, so wie du auch angefangen hast, das finde ich immer ganz schlimm, weil auch die internationalen Künstler, die haben ja ein Leben lang ein Act, der 7-8 Minuten geht und damit tingeln die um die ganze Welt. Und ich denke mal, die können doch die Musik nicht mehr hören zum 1000. Mal. Da würde ich durchdrehen.
Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, ich meine jetzt so die Großen wie Copperfield und Siegfried und Roy, die haben ja immer viel Abwechslung drin gehabt. Aber es gibt wirklich, wie du schon sagst, Varieté-Acts, die haben vor 30 Jahren irgendwie die Weltmeisterschaft gewonnen und die Show läuft immer noch. Und die spielen das immer und immer wieder, jeden Abend. Das ist natürlich, das wäre für mich persönlich absolute Monotonie, da würde ich gar nicht mit klarkommen.
Nee, ich auch nicht. Ich finde es auch irgendwie traurig, irgendwie auch so ein bisschen zu sehen, weil da ist ja gar keine Weiterentwicklung dann vom Künstler zu sehen. Wenn man immer nur das Gleiche macht, dann kommt man ja auch gar nicht weiter.
Ja, das habe ich auch oft erlebt, wenn man jetzt im Varieté sitzt und man sieht wirklich Acts, die wirklich toll sind und gut sind. Mhm. Und die Zuschauer finden es toll. Man merkt, dass da die ein oder andere Ecke schon so ein bisschen angestaubt ist, weil wirklich gar keine Entwicklung drin ist. Ne?
Ja.
Total. Aber ich glaube, das fällt einem irgendwann dann auch gar nicht mehr auf, wenn man wirklich gut gebucht ist und man ist zum Beispiel auch weltweit unterwegs und man bekommt den Applaus, dann sieht man vielleicht auch gar keinen Grund, die Show zu ändern, wenn es läuft. Und das ist, glaube ich, auch so eine Gefahr, dass dann so Monotonie entsteht einfach.
Ja. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, Bühne oder deine Praxis, und deine Frau sagt dir jetzt, so Schatz, wir wollen jetzt weniger arbeiten, bla bla bla, du machst bitte nur noch eine Sache, was würdest du machen?
Schwierig, weil für beides schlägt mein Herz. Aktuell geht es die Tendenz Richtung Winter natürlich in die Praxis. Also es ist so eine Saisongeschichte. Ne? Ja. Im Sommer ist es eigentlich mehr die Show jetzt gewesen aufgrund von Corona. Die Winterzeit, bin ich mir ziemlich sicher, wird es deutlich mehr die Praxis werden. Aktuell, gerade weil ich jetzt auch im nächsten Jahr diese amtsärztliche Überprüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie habe, ist es aktuell die Praxis, obwohl ich die Auftritte niemals aufgeben möchte. Also da möchte ich beibehalten. Mhm. Und es kann auch wirklich sein, dass die Praxis wieder zurückgeht im nächsten Jahr, übernächsten Jahr und ich wieder stärker mit den Auftritten dabei bin. Das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte.
Ja. Ja. Warum würdest du das mit der Bühne nicht aufhören? Ist das auch, so, wie bei mir, ist das so ein bisschen so, auch so eine Sucht, so eine Aufmerksamkeitssucht. Irgendwie braucht man das ja irgendwie, ne? Dieses Feedback vom Publikum und die Reaktion auf das, was man sich ausgedacht hat. Ich glaube, das wird mir auch schwerfallen,
damit aufzuhören. Das stimmt. Also ich finde auch, also wenn man jetzt auf der Bühne steht und man hat da wirklich viel Arbeit reingesteckt in irgendeiner Nummer und man merkt auf einmal, das kommt an und die Leute geben einem das zurück, wo man die ganze Arbeit reingesteckt hat. Und man merkt einfach, die sind begeistert und man kann da einfach den Leuten was schenken. Die gehen nach Hause und sagen, das war so ein toller Abend, mir hat so toll gefallen und man sieht so, die Leute sind halt glücklich. Dann weiß man, warum man sich die ganze Arbeit angetan hat. Ne? Diese ganze Entwicklung, die Arbeit reingesteckt hat, das ist natürlich schön und dieses Gefühl will man auch gar nicht mehr missen. Also das möchte man gerne beibehalten. Ja. Und ich denke auch, also das ist eine Sache, die ich würde es, glaube ich, niemals aufgeben, auf jeden Fall beibehalten.
Ja.
Aber die Sache mit meiner Praxis ist halt wirklich, dass das auch so ein zweites Standbein einfach geworden ist. Und wohin der Weg letztendlich geht in den nächsten Jahren, das weiß ich selber auch noch nicht. Aber da setze ich mich selber auch gar nicht so unter Druck. Ich gucke einfach, wie es jetzt so läuft. So wie es momentan ist, fühle mich nicht sehr wohl dafür. Fühle mich sehr gut dabei, sehr wohl. Und dann schauen wir einfach mal.
Ja, gerade in diesen Zeiten ist, glaube ich, ein zweites Standbein echt gut. Das habe ich nämlich noch gar nicht. Und das macht mir auch Sorgen.
Ja.
Gerade im Hinblick auf den Herbst jetzt diesen Jahres wieder. Aber mal gucken, was da noch passiert. Jetzt hast du ja eben schon mit deinem Werdegang schon fast alles erzählt im Schnelldurchlauf. Ich würde mal zum Umbruch von der Zauberei zur Metallmagie kommen. Du hast gesagt, das hat ja hauptsächlich den Grund gehabt, dass du weniger Requisiten überall spielen kannst und halt Sprechdarbietung hast, länger auf der Bühne sein kannst. Aber hast du, es hätte ja auch sein können, dass du nur Stand-Up-Zauberei, klassische Stand-Up-Zauberei machst und nicht Metallmagie. Gab es da irgendein Vorbild in der Metallmagie, den du schon mal gesehen hast im Fernsehen, sei es Next Uri Geller damals oder was auch immer, wo du gesagt hast, oh, das ist aber irgendwie, oder Darren Brown, das fasziniert dich irgendwie.
Ja, also es gibt einige, die ich super finde. Also Lior Suchard finde ich natürlich sehr toll, weil ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, vom Namen her sagt mir das, ja.
Der hat die Next Uri Geller Shows in Israel gewonnen und ist eigentlich so ein VIP-Mentalist, der ist weltweit unterwegs, weil er keine komplizierten Sachen macht, nichts Abstraktes, keine riesen Geschichten. Eigentlich bin auch nicht der große Geschichtenerzähler, sondern der hat wirklich Sachen, die sehr gut nachzuvollziehen sind. Ne? Also keine großen Storys drumherum. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt die Mentalisten, die jetzt eine große Story aufbauen, darum, dass ich die jetzt nicht gut finde. Ganz im Gegenteil. Es kommt immer so auf die Persönlichkeit an, aber das ist jemand, der mich auch sehr geflasht hat mit einigen Sachen auch, die ich das erste Mal gesehen habe, wo ich erstmal überlegt habe, obwohl ich schon Fachwissen als Zauberer und auch als Mentalist hatte, wie hat er das denn jetzt gemacht? Und das hat mich richtig fasziniert. Und weil er auch so eine sehr offene und lockere Art hatte, das ist so jemand, den finde ich recht gut. Da gibt es natürlich viele. Ne? Also ich finde es auch in Deutschland jetzt ganz anders, Jan Becker und so, die wirklich mit einer tollen Stimme und einer tollen Art und auch wirklich mit einer hervorragenden Präsentation die Leute in einer ganz anderen Welt holen, das finde ich eigentlich auch toll. Und das ist halt sowas, diese Punkte, die mich fasziniert haben. Ne?
Ja.
Wenn man mich vor 15 Jahre, vor 20 Jahre, ja, sagen wir mal vor 20 Jahre, 25 Jahre vielleicht gefragt hatte, möchtest du nicht irgendwie mal Mentalist werden oder was hältst du davon, als Mentalist aufzutreten, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Damals war das auch so, dass die Mentalisten noch nicht so fortgeschritten waren und ja, genauso wie heute halt eben. Ne? Also es ist auch durch die Shows international, Darren Brown, England, sehr stark nach Europa gekommen. Früher war das wirklich noch, ich kannte auch früher gar nicht viele Mentalisten. Also wen gab es denn da hier? Max Maven fällt mir ein und dann gab es noch einige mehr. Aber das war halt nicht.
Richard Osterland.
Ja, genau, der auch noch. Und aus England, ich komme jetzt gerade nicht drauf, endlich viele Bücher geschrieben.
Achso, Luke Jermay.
Luke Jermay, der ist auch eher einer der Modernen. Ne? Ich komme, vielleicht fällt er mir gleich ein. Ist ein älterer aus England. Hatte auch eine eigene Show gehabt damals, in den 80er Jahren war das sogar, 90er
Jahren
oder sowas. David Berkles. Genau.
Ah ja, natürlich, klar.
Genau, das waren so welche, die kannte man auch, die waren auch erfolgreich, aber da gab es halt nicht viele. Und dadurch, dass halt die Mentalmagie nochmal so einen modernen Touch bekommen hat, gerade auch so die letzten Jahre, vielleicht auch die letzten 10 Jahre, hat das nochmal so eine neue Welle in Deutschland ausgelöst. Und wie ich damals noch als Zauberer auf der Bühne, als Bühnenmagier aufgetreten bin mit der klassischen Zaubershow, wurde ich halt oft gefragt, machen Sie auch sowas mit Gedankenlesen? Ich habe da mal gesehen und das wäre früher gar nicht so möglich gewesen, weil die Leute das gar nicht so kannten. Die kannten Uri Geller und das war's.
Ja, ich glaube, Uri Geller Show. Nix Uri Geller hat, glaube ich, so viel ausgelöst, da war ja dann jeder irgendwie dann Mentalist auf einmal.
Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass es nochmal eine Welle gegeben hat und ja, also bis jetzt fühle ich mich da ganz wohl drin, ne, als Mentalist auf der Bühne und ich glaube auch, dass das noch eine Zeit lang bleiben wird, dass das auch nochmal so eine spezielle Sparte einfach ist, die die Leute auch recht gut finden und die auch, ich glaube, gerne gebucht wird einfach bei Firmen vor allen Dingen.
Was magst du lieber, weil jetzt kommst du ja aus beiden Welten, klassische Magie und Mentalmagie, was magst du denn da lieber von?
Also auf der Bühne bin ich lieber Mentalist. Es ist tatsächlich auch so, dass ich gar keine Zaubershow für die Bühne mehr habe, sondern nur noch eine Mentalshow.
Ja.
Und halt auch ein Soloprogramm, was eine reine Mentalshow ist. Als Walking Act bin ich lieber Close-Up-Magier, weil das ist so, wenn man halt in die Menge reinkommt und man kann sofort mit einem visuellen Effekt die Leute bekommen, macht mir einfach mehr Spaß. Wo auch noch so ein bisschen Handwerk mit drin ist, Geschick und vielleicht auch ein bisschen Fingerfertigkeit und so hat ja eigentlich auch alles angefangen damals bei mir und das finde ich gut und als Close-Up-Magier, als Walking-Act fühle ich mich ganz wohl und auf der Bühne bin ich lieber Mentalist.
Aber bietest du beides an, wenn du jetzt gebucht wirst von der Firma, dann machst du deine Mentalshow auf der Bühne, machst du dann auch im gleichen Gig dann danach oder davor dann noch Close-Up-Zauberei?
Ja, das kommt schon mal vor, dass ich als Walking Act gebucht werde, als Close-Up-Magier und dann irgendwie im späteren Verlauf dann auf der Bühne dann nochmal eine andere Facette gezeigt wird als Mentalist. Das wird sogar sehr häufig gebucht, ja.
Ich frage ja deswegen, weil in der Mentalmagie-Szene oder in der Mentalisten- oder Mentalismus, da wird ja auch irgendwie ganz krass unterschieden, ich habe es bis heute nicht verstanden, warum, wird ja immer diskutiert, so darf man Zauberei vermischen mit Mentalmagie, weil man dann ja eigentlich dann Preis gibt, man ist ja dann nur in Anführungszeichen Zauberer. Und arbeitet ja gar nicht mit Tricks. Wie siehst du, das ist jetzt auch wurscht, weil ich finde es auch übertrieben, wenn man das so.
Also ich denke, wenn ich jetzt auf der Bühne stehe und mache eine reine Mentalshow, stellen die Leute sich gar nicht mehr die Frage, weil die sehen da schon einen Unterschied. Das eine ist halt Zauberkunst, Fingerfertigkeit, Geschick, Illusion, visuell. Und auf der Bühne kategorisieren sie das eher so in Richtung Fähigkeit halt ein. Auf der Bühne natürlich jetzt ein Zauberkunststück mit einem Mentalkunststück zu mischen, finde ich, kann man schon. Es kommt aber letztendlich auf die Präsentation an. Also ich glaube, ich weiß, du hast auch den einen oder anderen Mentaleffekt in deiner Bühnenshow, glaube ich, mit drin. Ne? Kann das
sein? Ja.
Genau. Und bei dir ist es ja so, dass es aber zu der Persönlichkeit passt. Das heißt, wenn das natürlich ein bisschen humorvoll vielleicht auch präsentiert wird, kann man den Mentaleffekt natürlich auch mischen. Wenn man jetzt natürlich sehr mystisch auftritt, ne, oder zum Beispiel, sag ich mal, einer großen Story drumherum, wie Jan Becker zum Beispiel, würde es nicht passen, wenn Jan Becker jetzt klassische Zauberkunst zeigt und macht dann mit seiner Mentalmagie weiter, glaube ich. Ne? Das ist halt, das wird irgendwie nicht, das wäre nicht stimmig. Ich denke, das hängt immer davon ab, wie die Gesamtpräsentation ist und welche Persönlichkeit man einfach verkörpert. Da gibt es, glaube ich, gar keine Regel drüber, sondern das muss einfach auf die Person passen. Und in dem Moment, wenn die Leute im Publikum sitzen und die sehen jetzt den Künstler, der vielleicht auch Mentalmagie mit einem klassischen Kunststück mischt und sagen sich, das war der Hammer, das ist toll, ich habe keine Ahnung, wie das geht und die können das auch differenzieren, dass das eine Fähigkeit ist vielleicht und das andere ist eine Illusion, dann hat man das Ziel ja auch erreicht. Also ich finde das nicht schlimm, wenn man es mischt. Es kommt immer auf die Person auch an und auf die Situation. Genau.
Ja, das sehe ich nämlich auch so. Der hier Darren Brown, finde ich einer der besten Mentalisten, die es gibt, hat ja auch in einer Show, ich glaube bei einer Seance-Nummer, ich weiß gar nicht, welcher Show das war, hat er auch einen schwebenden Tisch gezeigt. Das war einer der besten schwebenden Tische, die ich neben Lysander natürlich gesehen habe. Und das ist ja auch ein klassisches Grundstück und das ist den Zuschauern auch egal.
Genau, aber ich glaube irgendwann die Gesamtdarstellung einfach und das ist
glaube ich. Ich glaube auch, wenn du, das sollte glaube ich auch immer so das Ziel sein, dass die Leute halt wegen dir kommen, die wollen Darren Brown sehen, die wollen Tom Duval sehen oder mich sehen, weil nicht wegen dem, was wir da machen, sondern einfach nur, weil sie uns als Person sehen wollen. Ja. Und dann ist es egal, ob du da einen Zaubertrick einstreust. Und mein Gott, ey. Letztendlich sind ja alles irgendwie Tricks.
Genau. Also es ist ja Kunst. Also wir haben ja alle, in dem Moment, wenn wir auf die Bühne gehen, haben wir ja praktisch ein Schild an der Stirn, da steht Entertainment drauf.
Genau.
Wir sind ja keine Wunderheiler oder Sonstiges. Egal, wie wir es auf der Bühne darstellen, es ist immer noch Entertainment. Ich glaube, die Leute wissen das. In dem Moment, wenn man sich vor dem Publikum stellt, ist es, glaube ich, Weil oft wird es auch diskutiert, darf ich denn jetzt auf der Bühne sagen, dass ich übersinnliche Fähigkeiten habe oder auch nicht? Ja. Ich glaube, dass es in dem Moment egal ist. Es ist ja Entertainment. Ich stehe ja nicht auf dem Markt und sage, ich heile jetzt ihre Krankheiten. Ne? Wenn ich auf der Bühne bin, ne, die Bühne ist autoritär, man kann sich auf die Bühne stellen, die Leute wissen, es ist Entertainment und was man dort macht, ist eigentlich egal. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel in der Unterhose auf der Straße rumläuft, dann wird man wahrscheinlich verhaftet. Wenn man auf der Bühne kommt in einer Unterhose, passiert eher nichts. Die Leute lachen oder buhen einen aus. Das meine ich damit. Weißt du, was ich meine?
Das heißt, das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen, die ich mir aufgeschrieben hatte, weil es auch die Diskussion ist, ob man behaupten darf, ob es echt ist oder nicht, weil ich habe da auch eine klare Meinung. Ich finde es halt auch falsch, weil es gibt ja auch Mentalisten, auch ein Uri Geller natürlich an erster Stelle. Ob der überhaupt Mentalist ist, weiß ich gar nicht. Das ist alles Scharlatan eher. Aber es auch Mentalisten gibt, wo wir natürlich wissen, das sind Tricks, trotzdem behaupten sie öffentlich, das ist echt und ich kann das. Und das finde ich nicht gut. Also klar, wenn man auf der Bühne ist, weiß das Publikum irgendwie, dass es Entertainment ist. Aber ich glaube, dass nicht alle Leute das differenzieren können, ob das jetzt wirklich ein Trick ist oder ob das irgendeine große Fähigkeit ist. Also da bin ich auch oft der Meinung von Penn & Teller. Penn & Teller sind ja nicht so große Mentalfans, ich ja schon, aber die mögen das gar nicht und sagen halt auch moralisch und ethisch ist es echt nicht korrekt, wenn man sagt, das ist echt, was ich da mache.
Mhm. Ich glaube, es hängt auch davon ab, ob man sich das jetzt negativ zu Nutzen macht. Also wie du schon sagst, wenn man jetzt auf der Bühne steht und den Leuten wirklich etwas vorgaukelt, was gar nicht so der Tatsache ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, die Leute wissen, dass ich keine übersinnlichen Fähigkeiten habe. Die wissen nicht, wie sie es einordnen sollen. Das soll ja auch so bleiben. Das heißt, ob es jetzt wirklich Körpersprache lesen ist, ob es ein psychologischer Trick ist oder ob es eine Illusion war, das dürfen die selber entscheiden. Und das ist, glaube ich, auch so die Kunst der Mentalmagie. Wenn ich natürlich von vornherein sagen würde, ich bin absolut übersinnlich und ich habe die Gabe bekommen, als ich mit 3 Jahren mit einem Dreirad von einem Baum gefahren bin, dann können die Leute mir das glauben oder die können mir das nicht glauben. Das ist aber nicht mein Ding. Also irgendwie fühle ich mich da unwohl mit. Ne? Und wenn die Leute aber wissen, dass es Unterhaltung ist, dann kann man, glaube ich, in diesem Bereich auch viel, viel weiter gehen. Die müssen aber wissen, dass es Entertainment ist. In dem Moment, wenn man diese als Fähigkeit so verkauft und es geht wirklich auch so in die Richtung, dass die Leute sagen, wenn er diese Fähigkeit hat, dann kann der vielleicht auch noch was ganz anderes. Dann kann der vielleicht, weiß ich nicht, meine negativen Gedanken heilen und sowas. Und man nimmt das auch aus. Es gibt ja auch so viele, viele Wunderheiler in den USA und sowas. Die verkaufen irgendwie Heilwasser und sowas und arbeiten dann aber mit Tricks im Hintergrund. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ne? Also da differenziere ich mich auch oder distanziere ich mich auch ganz klar von.
Ne? Wenn ich jetzt eine Zuschauerin ansprich nach der Show, weil ich habe es auch schon mitbekommen bei Shows, wenn die jetzt wieder hinkommen und das sind halt so ein bisschen esoterische Frauen oder Männer, die jetzt wirklich auch daran glauben und die fragen, weil wir haben auch im Bekanntenkreis welche, die sagen, das ist echt und ich sage, nein, das ist halt ein Trick, ich weiß sogar wie und bla bla, aber die wollen das dann glauben. Den kannst du 10-mal sagen, das ist nicht echt, das ist ein Trick. Nein, nein, das ist echt. Wenn dich jetzt so jemand fragt nach der Show, Herr Duval, das war ja super, aber geben Sie mal zu, Sie haben doch wirklich irgendwelche Fähigkeiten, die man nicht erlernen kann. Oder das ist eine Gabe oder sowas, was Sie da haben.
Also, sagst du dann? Es ist erlernbar. Also es kann jeder erlernen. Das ist halt, aber es ist nicht übersinnlich. Also dabei bleibe ich auch. Also das sage ich den Leuten auch. Ich sage, das ist ja Unterhaltung, was ich mache. Aber ich gehe nicht so tief ins Detail hinein, weil die Leute sollen ja trotzdem nach Hause gehen mit so einer Verwunderung und auch mit diesem Gefühl, das war eine tolle Show, ich habe keine Ahnung, wie das geht und ich überlege jetzt gar nicht weiter, weil ich komme eh nicht drauf. Da lasse ich die Leute natürlich auch so ein bisschen so, sage ich mal, mit ihrer Grübelei einfach so alleine, dass sie einfach schauen können, wo geht denn jetzt die Richtung hin? Hat er jetzt wirklich einen psychologischen Trick verwendet? Hat er Körpersprache jetzt gelesen? War es an dem Trick wirklich ein Zaubertrick, eine Illusion oder was war es? Für mich ist wichtig, dass die Leute wissen, es ist Unterhaltung. Ich bin nicht übersinnlich, jeder kann es erlernen. Aber wo es genau, welche Technik da angewandt wird und ob es jetzt wirklich eine Technik aus der Zauberkunst ist, eine Technik wirklich mit einer Körpersprache lesen oder eine NLP-Geschichte oder zum Beispiel in meiner ampfenden Soloshow ist es ja so, dass auch die Hypnose eine Rolle spielt und das ist ja kein Trick. Das ist ja tatsächlich echt. Das ist ja jetzt wirklich sag mal, eine Fähigkeit oder auch eine Form der Demonstration. Das ist halt eine psychologische Geschichte, die da stattfindet. Ja. Aber trotzdem bin ich nicht übersinnlich. Und die Leute dürfen gerne raten, in welche Richtung es geht. Die dürfen auch gerne diskutieren. Das habe ich auch ganz gerne. Das möchte ich auch gerne. Ich möchte die Leute gerne dazu auffordern, darüber zu diskutieren, einfach mal drüber nachzudenken, wie kann das sein, wie funktioniert so etwas, weil es ist ja ein schönes Gefühl, wenn man nach Hause geht und absolut nicht weiß, wie so etwas geht, das Gefühl der Schwerelosigkeit. Also genauso, wie wir 3 Jahre alt waren, 4 Jahre, wenn wir einen Heliumballon gesehen haben. Ein Wunder passiert. Wow. Ja. Das ist ja das gleiche Gefühl. Mit diesem Gefühl möchte ich die Gäste oder die Zuschauer nach Hause entlassen. Aber natürlich mit dem Gefühl, ihr braucht keine Angst haben, ich bin nicht übersinnlich. Es gibt eine Erklärung, auch wenn ihr die nicht finden könnt, in welche Richtung es geht. Ist es jetzt wirklich psychologisch? Ist es wirklich Trick? Das dürfen die Gäste dann gerne selber entscheiden.
Ja, sehr gut. Wenn du jetzt Close-Up-Zauberei an Tischen machst, das interessiert mich jetzt persönlich, wie sprichst du die Leute an? Weil ich habe auch schon mal früher so Anfragen gehabt für Close-Up-Zauberei. Ich biete das gar nicht an, ich mache ja nur Bühne.
Ja.
Aber ich hätte dann immer das Gefühl, wenn ich jetzt einfach Leute anspreche, die würde man jetzt stören. Wie machst du das?
Ich spreche die meistens gar nicht an, sondern fange sofort an. Also,
okay.
Es ist ja so.
Eine Karte.
Genau, also meistens brennt irgendwie das Portemonnaie, jetzt kommt ein Blitz, ein Feuerblitz und es erscheint ein Eiswürfel oder sowas, sodass die Leute sofort erstmal wissen, was los ist, wie man halt im Thema drin ist. Früher war das wirklich so, wie ich angefangen habe als Close-Up-Magier, bin ich an den Tisch gegangen und habe gesagt, schönen guten Abend, möchten Sie gerne etwas sehen. Zweifelsfall sagen die Leute dann, nee, jetzt bitte nicht, wir unterhalten uns gerade. Und ich habe meine Meinung dann sehr schnell geändert, als ich die Books of Wonder gelesen habe von, Tommy Wonder.
Ja.
Der eine Situation beschrieben hat, als er, ich glaube in Dubai war das irgendwo, hat er halt für einen Scheich einen Auftritt gemacht und die saßen auch am Tisch und die waren die ganze Zeit am Reden und er hat überlegt, ob er jetzt da einfach reingehen soll und er ist einfach reingegangen und hat seine Show gemacht und die waren alle begeistert und wollten auch eine Visitenkarte haben. Ja. Ich glaube, wenn man natürlich auf so einem Event gebucht ist, sollte man natürlich auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, die Leute nicht stören, wenn man jetzt merkt, die sind jetzt gerade am Essen, die sind jetzt gerade vielleicht in einem sehr intensiven Gespräch drin, wo das jetzt wirklich unpassend ist, sollte man natürlich nicht reinplatzen. Aber wenn man merkt, die sitzen jetzt da am Tisch, sind vielleicht so ein bisschen am Diskutieren, fackel ich da einfach nicht lange. Also ich gehe einfach an den Tisch, lege ich sofort los, fange an mit dem ersten Effekt und habe eigentlich schon den ersten Schritt so in der Türe drin. Die Leute merken, wie es geht und wollen dann meistens auch mehr sehen.
Ja.
Die Variante, an den Tisch zu gehen und sich vorzustellen und erstmal mit denen reden, ist nicht so mein Ding, glaube ich. Das funktioniert auch nicht gut, weil man den Leuten in diesem Moment die Möglichkeit gibt, eine Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung vielleicht auch, wir haben jetzt keine Lust.
Ja.
Lust bekommen sie ja während der Show, nämlich die wissen ja noch gar nicht, was kommt.
Das stimmt, das mache ich mit, wenn ich Zuschauer auf die Bühne hole, sehe ich auch ganz oft bei Kollegen immer den Fehler zu fragen, würden Sie mir bitte helfen, würden Sie mit nach vorne kommen? So, da gibt es den Leuten ja schon wirklich, wie du sagst, die Möglichkeit, Nein zu sagen. Ich sage einfach, du kommst mit nach vorne, einen großen Applaus, damit die schon ein bisschen psychisch schon ein bisschen Druck bekommen, auch hochzukommen. Ja. Weil das habe ich früher immer den Fehler gemacht, zu fragen. Aber natürlich sagen die Nein. Keiner hat Bock, jetzt aufzustehen aus der Komfortzone und auf die Bühne gezerrt zu werden. Also das, nee.
Also ich betrachte das selber auch nicht als unhöflich oder so. Also wenn jetzt wirklich da einer ist, ich meine, du machst es ja auch jetzt lang genug, du siehst ja, was für Leute im Publikum sitzen. Wenn da jetzt wirklich eine Person sitzt, die schon im Stuhl so richtig am Versinken ist, ja, die holt man nicht auf die Bühne. Wenn da weiß man, oh Gott, die schämt sich. Das ist jetzt keine Person, die man da jetzt irgendwie bloßstellen sollte oder sonst. Das mache ich sowieso nicht, du sicherlich auch nicht. Hat man das Gefühl einfach für. Aber man merkt auch, wenn man so, sag ich mal, so durchscannt, man geht durchs Publikum, wer da einfach jetzt gut für geeignet ist. Und das ist so ein Bauchgefühl, das ist bei mir so innerhalb von Bruchteil von einer Sekunde und meistens klappt das auch ganz gut. Also eigentlich fast immer.
Ja. Hast du mal drüber nachgedacht, dich zu spezialisieren auf eine Sparte, dass du nur sagst, ich mache Bühne und nur Close-Up-Zauberei oder ist das auch wieder, wo wir schon waren, später vorhin, dass du die Abwechslung brauchst. Du brauchst diese verschiedenen Sachen.
Ja, also zum einen ist es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, auch wirklich die Abwechslung brauche. Aber es ist auch so, es wird auch beides angefragt. Also ich mache das ja sozusagen hauptberuflich auch. Ich lebe da ja auch von. Die Firmen, die privat feiern, früher auch die Messeveranstaltungen, die fragen ja beides an. Und wenn ich jetzt eine Sache aufgeben würde, dann müsste ich mich wirklich auf eine Sache spezialisieren, aber ich wäre nicht mehr so flexibel. Und ich finde das eigentlich ganz gut, auch flexibel zu sein, verschiedene Sachen anzubieten. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass man nicht überall eine Bühnenshow oder auch eine Stand-up-Show spielen kann. Mhm. Andersrum genauso. Ne? Es sind manchmal Events, wo man jetzt sagt, da passt eigentlich nur Close-Up rein. Ne? Ich werde oft auch angefragt oder auch schon in der Vergangenheit öfters, man wird halt für eine Bühnenshow gebucht und wenn man mit denen telefoniert und so intensiver in die Planung rein, merkt man, da passt gar keine Bühnenshow rein, weil, oder eine Stand-Up-Show. Das ist eher so eine Close-Up-Situation. Wenn man dann mit denen darüber spricht und ihnen das erklärt, merken die auf einmal, ach, das gibt es auch. Ah, interessant. Mhm. Nee, das passt. Das ist ja super, wenn sowas auch geht. Und dann hat man halt eben noch diese Flexibilität zu sagen, ich habe eine gute Alternative, das passt doch viel besser für euch. Ne? Und passt viel besser in die Veranstaltung hinein. Und deswegen will ich das auch gar nicht aufgeben. Also beide Sachen, Close-Up-Magie als Walking Act und die Bühnenshow oder die Stand-Up-Show als Mentalist, das würde ich ganz gerne oder möchte es ganz gerne auch so beibehalten.
Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, wo du auftrittst, Firmen-Events, Messe, Hochzeiten, Geburtstag etc. Ja. Jetzt machst du aber auch ja dann Solo diverse Male im Jahr, jetzt auch bald regelmäßiger in Theatern. Was ist so für dich der Hauptunterschied so zwischen Publikum auf einer Firmengala, die ja jetzt nicht wegen dir da ist, sondern weil sie halt eingeladen sind und dich dann sehen und dann musst du die ja versuchen zu überzeugen und zwischen deiner Theatershow, was ist so für dich da der Unterschied und vielleicht auch unterschiedliche Herangehensweisen oder Herausforderungen?
Es ist natürlich tatsächlich eine Herausforderung. Als ich damals mein allererstes Solo-Programm gespielt habe und ich befand mich dann in der Umkleide, ist mir erstmal bewusst geworden, alle, die jetzt im Publikum sitzen, die kommen ja nur für dich. Mhm. Also es ist nicht so wie beim Firmen-Event, die meistens gar nicht wissen, dass ich überhaupt da bin. Ich werde anmoderiert, wir haben jetzt noch einen Überraschungsgast, heute haben wir einen Mentalisten oder einen Magier, ich komme raus und muss sofort das Eis brechen und die Leute begeistern. Da ist es aber anders, die haben gezielt überlegt und gesagt, das gucken wir uns an. Das heißt, es ist auch manchmal, man merkt das, dass die Leute sind mehr bereit zu interagieren. Also die haben natürlich auch mehr Bereitschaft mitzumachen und die Aufmerksamkeit ist manchmal eine andere. Also wenn man jetzt bei einem Firmen-Event ist, je nachdem wie die Positionierung der Tische auch ist, muss man manchmal gucken, wie man die Aufmerksamkeit holt. Im Theater ist es einfach so, die Aufmerksamkeit ist ja sofort da. Also in dem Moment, wenn die Bühne aufgeht, das Licht geht an und man kommt raus, begrüßt die Leute, die schauen sofort alle in eine Richtung und sind mucksmäuschenstill und verfolgen die Show. Man hat natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Man kann die Show auf der Bühne viel gezielter planen. Also mit Licht, mit Bühnenrequisiten, vielleicht auch mit Intros oder man kann aus einem Kunststück vielleicht eine ganze Story auch herausbauen. Man kann das mit Musik untermalen, mit Lichtwechsel. Das ist bei Firmen-Events nicht immer möglich. Ne? Also man kann natürlich auch mit Musik arbeiten, hin und wieder auch mit Licht, aber oftmals kann man nur mit dem arbeiten, was man halt eben bekommt. Ne? Wenn man Glück hat, ist eine Bühne dabei, wenn nicht, dann nicht. dann hat man halt nur das Mikrofon und vielleicht eine Musikeinspielung, aber man hat kein passendes Licht. Das ist unterschiedlich und wenn man auf der Bühne im Theater ist, hat man halt all das. Und kann das natürlich sich auch zu Nutzen machen. Und dann kann man natürlich eine gewisse Dramatik und eine ganz andere Atmosphäre auch schaffen. Das finde ich natürlich toll.
Am schönsten sind die Garderoben bei Firmenauftritten in Restaurants oder sowas. So in der Abstellkammer sitzt du auf dem Kasten Wasser und wartest stundenlang, wann du mal raus darfst.
Ja, genau. So, oder so zwischen der Theke, zwischen den Kellnern, die sich dann immer wieder durchhuschen. Das kann passieren. Und da muss man rechnen. Aber das habe ich auch schon alles gehabt.
Also wirklich. Du machst ja.
Von toller Garderobe bis Besenkammer, wie du sagst, war schon alles dabei.
Jetzt machst du ja auch nicht nur in deiner Praxis Hypnose, Coaching, sondern machst auch auf der Bühne Hypnose-Parts in deinem Soloprogramm, hast du schon erwähnt. Was machst du da? Weil es gibt ja auch dieses Klischee natürlich, in Las Vegas gibt es ja auch so einen Hypnotiseur oder so mehrere, die halt so dieses klassische, Anführungszeichen, klassische machen, wo halt Leute vorgeführt werden, sagen, was es ist. Ja. Von wegen, hier, du denkst jetzt, du bist jetzt hier, was weiß ich was. Ja. Egal, du flippst hier vollkommen aus und bist ein Huhn und gackerst durch die Gegend und sowas, was ja irgendwie ganz, ganz fürchterlich ist, finde ich. Was machst du?
Genau das mache ich halt eben nicht. Aber es ist auch in Amerika so, dass die Leute da lockerer mit umgehen. Das ist eine andere Mentalität. Also die Shows, die da in Las Vegas gespielt werden, die Leute wollen da teilweise wie Hühner gackern. Das nehmen die auch gar nicht krumm. Die finden das toll. Die gehen da anders mit um. Hier in Deutschland oder Europa ist es kaum möglich, sowas zu machen. Die Bereitschaft muss ja da sein. Und es ist tatsächlich in meiner Show so, Wenn gelacht wird, dann über mich. Also es ist keiner auf der Bühne nackt. Es gackert keiner wie ein Huhn. Es muss sich da auch irgendwie keiner irgendwie schämen oder irgendwie nackig ausziehen oder den Glaube haben, er ist nackt. Also wenn jemand nackt ist, dann bin ich das von hinten und die Leute lachen. Aber da stehe ich wieder sozusagen da. Die Leute gehen als Held von der Bühne und die machen keine Sachen, die moralisch verwerflich sind. Also da achte ich auf jeden Fall drauf. Und es hängt natürlich auch immer darauf an, wie man mit den Leuten umgeht. Gerade jetzt auf der Bühne. Es ist ja eine Demonstration, was möglich ist. Es soll ja nicht ein Vorführen oder lächerlich machen sein. Es soll ja den Leuten klar gemacht werden oder einfach gezeigt werden, schau mal, das ist möglich. So stark kann das Unterbewusstsein sein. Und das ist eigentlich auch der Hauptpart in meinem Soloprogramm Gedankenkarussell, wo ich den Leuten eigentlich zeigen möchte, was möglich ist. Und ich erkläre denen auch, was in der Hypnose passiert, also was da genau abläuft. Die Leute werden langsam herangeführt. Wir machen so ein paar Tests auf der Bühne und irgendwann ist der Punkt da, wo die Leute das wirklich erleben wollen und die gehen dann auch wirklich relativ schnell in die Trance-Phase rein. Aber es werden halt wirklich nur Sachen gemacht, die wirklich möchten. Und es ist aber auch tatsächlich so, was halt viele glauben, dass man in der Hypnose willenlos ist. Das ist nicht der Fall. Wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, er soll nackig auf dem Tisch tanzen und er würde das wirklich nicht wollen, dann würde er das auch nicht tun. Also man macht nichts in der Hypnose, was man auch nicht im normalen Leben tun würde. Wenn ich jetzt natürlich auf Mallorca auftreten würde, Ballermann 6 und ich mache so eine Show, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da Leute natürlich auch nackig auf den Tisch tanzen.
Dafür brauchen die keine Hypnose.
Ja, genau. Das geht auch so, genau. Das geht auch im Wachzustand. Je nachdem, wie viel Bier geflossen ist. Aber das ist tatsächlich so. Und mir ist es einfach wichtig, wenn man das auf der Bühne macht, dass die Leute als Held runtergehen, dass sie sagen, es war ein angenehmer Zuschauer, es war wirklich toll. Das ist gut. Ich habe mich gut gefühlt, aber trotzdem fand ich das total verrückt, dass ich in diesem Moment meinen Vornamen nicht wusste. Ich sage ja nicht zu den Leuten, wenn ich dich an die Stirn tippe, hast du ein Problem, dein Name ist weg. Sondern dann kann man halt so Sachen auch nennen wie, in dem Moment, wenn du deine Augen öffnest, verschwindet dein Vorname in den Tiefen deines Unterbewusstseins, der ist nicht weg, nur für diesen Moment kannst du ihn nicht abrufen. Dann ist demjenigen ja klar, der ist nicht weg, der Name, der kommt ja wieder, nur in diesem Moment nicht. Und das ist auch so ein Punkt, der so eine indirekte, unbewusste Sicherheit gibt, also so mache ich das, dass derjenige weiß, ich probiere es einfach mal aus, mir kann ja nichts passieren. Und das ist wichtig, dass die Leute sich sicher fühlen auf der Bühne, dass sie niemals das Gefühl haben, der macht da gleich mit mir, was ich will. Es geht sowieso nicht. Also die Leute müssen ja auch wollen. Es ist wie ein Tanz. Ne? Also der Tanz kann nur funktionieren, wenn sie sich führen lassen, aber die können jederzeit den Tanz unterbrechen. Und das ist so auch so in der Hypnose. Die können jederzeit die Augen aufmachen. Selbst wenn die in der tiefen Hypnose sind und ein Feuerwehrmann kommt rein, Augen auf, es brennt. Die würden die Augen aufmachen, würden aufstehen. Die würden dann zwar noch so ein bisschen so, Moment, erstmal beikommen, wo bin ich jetzt? Ich war gerade so schön tief entspannt. Aber die haben noch die Kontrolle. Nur es ist irgendwann ein Punkt da, wo man sagt, das ist so angenehm, ich will jetzt gar nicht die Augen aufmachen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Führung abgeben, mit einem guten Gewissen. Und ich die Führung übernehme und all das, was natürlich dann gesagt wird, geht dann auch ungefiltert ins Unterbewusstsein und wird dann auch umgesetzt. Vorausgesetzt natürlich, derjenige stimmt sich drauf ein und möchte es auch erleben. Und dann passieren dann auch so Phänomene wie, dass der Vorname vorübergehend weg ist oder dass die Zahl 3 vorübergehend weg ist und derjenige glaubt, er hätte 6 Finger an der Hand. Oder halt eben als Highlight, dass man wirklich seinen Lieblingsschauspieler im Publikum sieht und sich dann ein Autogramm holt. Das kann auch passieren.
Sehr schön. Was war denn so, also wir kommen langsam auch zum Ende, was waren denn so deine schlimmsten Auftritte? Ob es jetzt Close-Up-Zauberei war oder Bühne oder Hypnose, egal. Was war so, was dir bis heute im Kopf geblieben ist? Ja. Wo du sagst, boah, da ist das schief gelaufen, der Zuschauer war furchtbar, Technik ausgefallen, Stromausfall, alles auch schon selbst erlebt.
Ah, da gibt es sicherlich einige Sachen. Also generell lernt man ja mit der Zeit auch mit Pannen oder auch mit solchen Sachen umzugehen. Aber ich kann mich an Sachen erinnern, wo ich eine Dame auf der Bühne geholt habe und merke oben erst auf der Bühne, dass die stockbetrunken ist. Und wo ich denke, wie kriegt man jetzt die Kuh vom Eis? Ne? wo ich denke, warum guckt die einfach, warum antwortet die nicht? Was ist denn da los? Und ich denke, okay, was machen wir jetzt? Das sind halt so Sachen, wo man erstmal guckt, wie kriege ich die jetzt wieder von der Bühne runter? Es sind auch Pannen passiert, ich komme auf die Bühne und keiner hört mich, weil ich einen Kabelbruch habe im Headset. Da kann man nichts machen. Ne? Das ist, dann kriegt man halt ein Handmikrofon, aber wenn man natürlich jetzt als Zauberkünstler oder als Mentalist auf der Bühne mit einem Handmikrofon ist, man benötigt halt die Hände, um Sachen zu zeigen, ist es schwierig. Und das ist natürlich auch umständlich, dann immer das Mikrofon oben so in die Revertasche zu stecken vom Sakko. Das sind auch so Sachen, ne? Die bleiben einen hängen oder dass man wirklich Auftrittsanfahrten hatte, wo man normalerweise eine Stunde unterwegs wäre. Man kommt erst nach 4 Stunden an, weil man irgendwie etliche Male im Stau war, Umleitungen und die Zeit rennt einen weg. Man muss telefonieren, tut mir leid, ich komme nicht an, alles ist zu, Baustellen. Und das sind auch so Sachen, die sind einen hängen geblieben halt eben. Ne?
Und was waren so die besten Auftritte, die dir bis heute im Kopf geblieben sind, weil irgendwas Emotionales passiert ist oder ein Zuschauer so toll war oder dir ein Kompliment gemacht hat, was du bis heute nicht vergessen hast?
Es sind, glaube ich, noch nicht mal so die Auftritte jetzt auf den großen Bühnen. Also es ist natürlich toll, jetzt sage ich mal, in einem Maritimhotel Köln aufzutreten, wo wirklich da so 1200 Leute auch im Oberrang sitzen. Mhm. Aber das sind schöne Auftritte, klar, die sind auch herausfordernd, machen Spaß. Aber ich glaube, so diese Momente, die mir wirklich so in Erinnerung geblieben sind, das ist zum Beispiel eine Sache mal gewesen. Ich war auf einem Event und da sitzt eine Frau am Tisch, die macht ihr Portemonnaie auf und holt eine Spielkarte raus, die unterschrieben ist, also die sie unterschrieben hat.
Ja.
Und die ich irgendwann mal vor 7 oder 8 Jahre auf einem Event, ich weiß gar nicht mehr, in eine Box, in einem Handy oder so reingezaubert habe als Magier, die immer noch im Portemonnaie trägt und sagt, ich habe sie schon mal vor 7 oder 8 Jahre gesehen und seitdem habe ich immer diese Spielkarte hier im Portemonnaie und ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ich kann immer noch nicht schlafen. Ja, krass. Sowas halt. Oder eine Dame, die hat auch mal einen Zettel rausgeholt mit ihrer Geburtsstunde und hat halt gesagt, ich habe sie auch mal auf dem Event gesehen, das ist auch schon 5 Jahre her und damals haben sie meine Uhr verstellt, das war exakt die Geburtsstunde, die hier jetzt auf dem Zettel steht und sowas halt. Krass. Ja. Das dann so über Jahre die Leute begleitet. Also das ist schon, finde ich, eine tolle Anerkennung und auch eine Bestätigung, dass alles gut gelaufen ist in der Show, dass man den Leuten was schenken konnte. Das sind so Momente, wo ich sage, das sind so die größten Auftritte für mich. Dabei ist es unabhängig, egal was es jetzt eine Firma war oder welcher Firmenname das war, welche Größe der Bühne, sondern dass man in diesem Moment es geschafft hat, wirklich den Menschen so zu begeistern und das über Jahre, das auch noch so geblieben ist und im Kopf hängen geblieben ist. Das finde ich halt toll.
Und das ist die wahre Magie.
Genau.
Ja, ist auch ein wunderbarer Abschluss hier. Am Ende stelle ich immer die gleiche Frage.
Schon durch. Wie ist das gerade hier? 59 Minuten, mein Gott.
Ja, Wahnsinn, ne? Die Zeit vergeht immer, das ist Wahnsinn. Letzte Frage ist immer, was du an deinem Beruf beziehungsweise am Tourleben am wenigsten magst und was du am meisten magst.
Am wenigsten ist eigentlich, wenn man wirklich so lange unterwegs ist, dass man schon so kaputt ist und dann auch einen Auftritt machen muss. Also Stauzeiten, Anfahrtswege, die kompliziert sind, wo man mit dem Navi in die Walachei gelenkt wird und denkt, wo soll denn hier jetzt der Auftrittsort sein? Man ist doch hier mitten im Wald. Sowas halt. Ja, das sind so Sachen, die sind so negativ dann halt hängen geblieben. Ne? Positiv sicherlich eine Standing Ovations oder wenn die Leute wirklich so abgehen und nach der Show kommen und sagen, Mensch, das war so toll, mir hat das echt so gut gefallen, wir waren absolut begeistert, dann weiß man, man hat das Ziel erreicht und das sind dann halt so die positiven Dinge, die bei mir auch dann noch nachwirken, wo ich erstmal auch selber nicht ins Bett komme und da erstmal drauf klarkommen muss.
Ja.
Kennst du ja auch.
Ja, das, also da kann man müde sein wie sonst was oder man hat den Stress gehabt seines Lebens, aber wenn man so einen Abend hat, wo man merkt, da hat passt alles und alles war geil, da kann man, glaube ich, erstmal sehr lange nicht schlafen und beschäftigt sich positiv damit.
Ja.
Genau, ja, ich danke dir für das jetzt einstündige Gespräch schon, das ist ja Wahnsinn hier.
Ja, sehr schön, danke.
Wenn der
Spaß bereitet.
Ja, mir auch. Wenn der Zuhörer oder Zuhörerin mehr von dir sehen möchte, wo findet er dich denn oder sie dich im Internet?
Gerne auf meine Webseite www.tomduval.de. Da findet er mich und wenn er halt Interesse im Bereich Hypnose hat oder Coachings, da findet er mich unter www.hypnose-praxis-duisburg.de.
Genau. Sehr schön. Ja, ich danke dir für die Zeit.
Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Ja.
Ja, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute und dann sehen wir uns hoffentlich bald auch mal wieder in echt und dann ist Corona hoffentlich verschwunden.
Sehr gerne. Okay. Würde mich freuen.
Bis dann. Mich auch.
Bis dahin.
Okay, bis dann.
Danke.
Ciao.
Ciao.
Und das war es auch schon wieder für heute mit der Folge vom Tour Talk. Alle 14 Tage kommt eine brandneue Folge online. Ich weiß gar nicht, ich habe es, glaube ich, schon mal öfter gesagt, aber wenn du jetzt neu hier beim Podcast bist, der Podcast kommt nicht wöchentlich, sondern alle 14 Tage und zwar freitags, weil ich hier mal ein gewisses Level an Qualität noch euch liefern will, nicht nur inhaltlich, sondern auch an technisch soll es gut sein, deswegen alle 14 Tage. Vor allen Dingen ist auch nicht leicht, alle 7 Tage einen neuen Podcast-Partner zu finden. Irgendwann geht es dann doch aus. Deswegen alle 14 Tage. Und ich freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder zuhörst. Vielleicht sehen wir uns aber auch früher, weil du kannst mich natürlich nicht nur hier im Podcast hören. Du kannst mir auch bei Instagram und vor allen Dingen auch TikTok ein Follow da lassen. Ich bin gerade aktueller bei TikTok aktiv. Aktueller. Mehr aktiv bei TikTok, weil da gerade einfach mehr geht. Auch wenn da noch nicht viele Follower sind. Aber da passiert gerade mehr als bei Instagram. Also folgt mir da doch gerne, um up to date zu bleiben. Bei Instagram mache ich aber hauptsächlich auch Stories, um euch so Backstage mitzunehmen. Du kannst mich auch natürlich offline auf Tour besuchen. Das wäre das Wichtigste, weil das ist ja mein eigentlicher Job auf der Bühne, euch zu unterhalten, meine Shows zu machen. Ich habe einmal meine Solo-Show, das ist meine Hauptshow, die Magier. Wie heißt es aktuell? Sex, Drugs und Kartentricks. Was aber ab übernächsten Jahr dann Rockin' Magic Live heißen wird und sich noch weiterentwickeln wird. Das ist so mein Hauptprojekt eigentlich, meine Hauptshow. Dann habe ich aber natürlich noch die Magier, die Freakshow-Tour, die auch sehr schön ist, auch sehr wichtig ist für mich. Und da kannst du mich auch gerne besuchen mit dem Kollegen Lars Ruth, mit dem ich dort auf der Bühne stehe. Genau, dann freue ich mich darauf. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ich danke dir und hinterlass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes und hau eine Bewertung raus, gib mir Feedback. Ansonsten wird das Ding nicht vielen weiter angezeigt. Das würde mir extrem helfen. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund.